Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.
Plötzlich geht ganz viel. Plötzlich kann ich mein belegtes Brötchen mit Karte bezahlen. Ich kann das nicht nur, ich mache das auch. Und das ist nur ein kleines Beispiel, dass sich da digitalmäßig gerade so richtig was tut in Deutschland wegen Corona. Da kommen ja auch noch die ganzen Homeoffice-Geschichten dazu und die Livestreams und Chats und so weiter, die jetzt so ungefähr jede und jeder mal ausprobiert. Ich persönlich, ich finde das ziemlich überraschend, was da jetzt passiert. Und deshalb habe ich mit dem Digitalisierungsexperten Gunter Dück gesprochen und ihn gefragt, ob er auch erstaunt ist, was da im Moment alles so geht.
Oder nicht geht. Nein, ich bin ja schon lange digitalisiert, auch voll mit allen Geräten und so weiter und lebe da schon 30 Jahre. Was jetzt auffällt, ist, dass eben sehr viele Leute, die sich so ein bisschen verweigert haben oder zurückgehalten haben, eben jetzt auf diese Dinge angewiesen sind. Und das gibt natürlich einen ganz schönen Schub jetzt, also im Benutzungsverhalten.
Ist das ein banales Beispiel mit der EC-Karte, die ich benutze, damit ich mein belegtes Brötchen bezahlen kann?
Wir werden ja immer, die Deutschen werden ja ein bisschen belächelt, weil es in etwa in Schweden fast gar kein Bargeld mehr gibt und die Deutschen wollen das gerne haben. Und nun fangen alle an, mal das mit Karten zu versuchen und ich denke, dass sehr viele Leute dann auch dabei bleiben. Also der Schub kommt eigentlich daher, dass sehr viele Leute gezwungen sind, gewisse Dinge zu machen und die Hälfte von denen, die gezwungenermaßen das gemacht haben, bleibt vielleicht dann dabei. Das heißt, dann geht eben der Bargeldanteil von 50% auf irgendwann hinterher 70% und dann hat sozusagen diese ganze Bewegung so viel Schwung aufgenommen, dass es dann auch irgendwo zu Ende geht, also dass dann irgendwann alle dahin kommen.
Und das sind ja jetzt nicht nur Privatpersonen wie ich, die irgendwie vom Bäcker dazu gezwungen werden, jetzt bitteschön mit der Karte zu bezahlen. Das sind ja auch zum Beispiel Hochschulen, die auf einmal anfangen, ganz viel zu streamen und Videos online zu stellen. Das heißt, auch von so Institutionen geht es ja auch aus.
Ja, da fehlt eigentlich sowas wie eine Systematik. Ich habe das mal vor ein paar Jahren probiert, aber mangels Beteiligung gescheitert. Also was man eigentlich machen müsste, ist ein komplettes Vorlesungsverzeichnis für alle Studiengänge und dann hängt man die Vorlesungen da einfach alle rein. Also dass ich sozusagen nicht immer suchen muss und fragen muss und sonst was, sondern dass ich fast wie bei Google gucke, ich möchte jetzt Vorlesungen in Zahlentheorie oder Wirtschaft für Psychologen. Und dann gucke ich mir das an und fertig. Und man merkt, dass jetzt eigentlich das schön wäre, wenn man das hätte.
Okay, aber immerhin ist es ja schon mal ein Schritt, dass es überhaupt digitale Angebote gibt dann.
Ja gut, dann wird eben gefragt, ist das prüfungsrelevant und so. Also praktisch ist es nicht perfekt, das merken wir eben. Und es ist aber auch jetzt sozusagen den Leuten die Augen geöffnet, dass man das brauchen könnte. Das wurde ja vorher zum Beispiel bespritten. Man sagt immer, ein Professor ist viel, viel besser. Ich habe schon meinen ersten Artikel im letzten Jahrhundert geschrieben, dass wenn zum Beispiel Einstein himself alle Vorlesungen für Physik hält, dass das als Konserve dann noch 10-mal besser ist als ein durchschnittlicher Professor live. Das will man einfach immer nicht hören und das kommt jetzt aber langsam raus.
Und dann sind es ja auch Unternehmen, die daran beteiligt sind. Also ich kriege das selber mit, ganz viele Leute sind gerade im Homeoffice. Mal klappt es besser, mal schlechter mit der Verbindung auch, mit irgendwelchen VPNs und so weiter, wo man sich einwählt, die dann mal klappen und halt mal nicht. Ist das auch eine Entwicklung, wo Sie sagen, jawohl, da kommt jetzt tatsächlich endlich mal was in Gang?
Ja gut, man muss ja nicht in Gang kommen. Also jetzt ich habe ja früher bei IBM gearbeitet. Ich glaube, wir haben seit 2000 oder also jetzt locker 20 Jahre Homeoffice sowieso gehabt. Das Problem ist, dass das Management irgendwo immer misstrauisch ist, dass die Leute zu Hause rumchillen oder nur Kaffee trinken oder von den Kindern abgelenkt werden. Das ist einfach nicht wahr. Also wenn man jetzt einfach guckt auf die Berater, die typischerweise alles online erledigen, wenn sie nicht beim Kunden sind. Bei denen spricht man schon von Selbstausbeutung und die sollen mal aufhören zu arbeiten, nicht immer tief in die Nacht reinmachen. Und dann sagt man, geht einfach ins Büro und kommt um 5 wieder nach Haus. Es hat sich herausgestellt vor vielen, vielen Jahren, dass die Mitarbeiter eher ausgebeutet werden, wenn sie zu Hause arbeiten. Und trotzdem sind immer noch die mittelständischen Unternehmen oder viele sind misstrauisch, dass die Mitarbeiter zu Hause faul sind. Und ich denke, die Erfahrung werden sie jetzt machen, dass man Mitarbeitern vertrauen kann.
Wird dieses digitale Umdenken, wird das uns dauerhaft begleiten oder geht das irgendwann ja, wieder
denke
weg.
Ich. Nein, ich denke einfach, dass ein großer Schub kommt. Sie müssen ja auch dann diese Homeoffice-Möglichkeiten einrichten. Und wenn die da sind, dann werden die Leute die eben auch benutzen oder abends mal reinschauen oder später zur Arbeit kommen. Und dann weicht sich so ein bisschen die Arbeitszeit ein bisschen weiter aus. Dann werden die Unternehmen feststellen, dass sie dann weniger Bürofläche haben, weil viele immer zu Hause sind und so weiter. Und dann sparen sie wieder Geld ein. Und irgendwo zieht das so langsam dahin. Ja, mir schreiben auch viele Leute jetzt so, das ist ein bisschen gehässig auf Twitter, dass sozusagen die IT größere Fortschritte macht als in den letzten 20 Jahren, einfach weil man jetzt gezwungen ist, das ganz schnell einzurichten. Und die IT-Leute sagen immer, sie haben schon immer und immer gesagt, das brauchen wir, das brauchen wir, das brauchen wir, müssen die Cloud, wir brauchen die Anwendung, das und alles muss remote und home und so weiter sein. Und im Augenblick ist eben Not und dann kriegen sie einfach normal Geld und macht es. Also jetzt ist sozusagen gerade in den IT-Abteilungen anscheinend so eine Macherzeit angebrochen, wo man vorher Anträge stellen musste.
Und glauben Sie, dass sich das auch noch weiterentwickeln wird, dass zum Beispiel das dazu führen kann, dass Leute bessere Tools entwickeln, zum Beispiel fürs Homeoffice und so, also ja, dass es auch so einen kleinen Innovationsschub gibt?
Ja, und es gibt auch, wie gesagt, es geht gar nicht mehr um die Technologie, die ist ja alle da. Also für alles ist die Technologie eigentlich schon da. Man kann sie natürlich noch besser machen, aber es geht im Grunde um Akzeptanzfragen. Also nehmen wir zum Beispiel Video und Videobehandlung von Ärzten. Da wurde immer gesagt, nee, das wollen wir nicht und die Krankenkasse bezahlt das nicht und so weiter, geht das alles los und ich will aber lieber zum Arzt und mich ja ins Wartezimmer setzen und anstecken und so weiter. Da sind so Ideologien, so wie mit dem Bargeld. Und die weichen eigentlich auf. Also es geht gar nicht so sehr, denke ich, um Technologie, sondern um die Akzeptanz von anderen Möglichkeiten. Auch, dass man jetzt sieht, dass man auf dem Internet bezahlen kann. Viele Leute fangen jetzt das erste Mal an, Bücher auf Amazon zu bestellen, wo sie vorher giftig waren. Ja, jetzt bestellt man alles bei Amazon. Jetzt merkt man, dass die Welt draußen ganz anders ist. Viele Leute merken, dass sie gar kein Internet im Dorf haben. Dann fühlen sie sich benachteiligt und so weiter oder müssten fast umziehen. Also es gibt eine Menge Dinge, die alle gleichzeitig jetzt kommen und die Welt ein bisschen bewegen. Ich will gar nicht sagen, ob das besser oder schlechter ist. Ich sage nur einfach, es gibt jetzt einfach eine große Bewegung.
Also da tut sich anscheinend tatsächlich was, vielleicht auch was Nachhaltiges, aber trotzdem braucht man dafür ja auch mehr als nur irgendwie guten Willen und so. Man braucht einfach sowas wie, ja, Breitband, man braucht Internet, wie Sie eben gesagt haben, im kleinsten Dorf braucht man das auch. Also ist da nicht tatsächlich von der Bundesregierung zum Beispiel was nötig, dass da erstmal die richtige Infrastruktur da ist?
Ich war beim digitalen Gipfel dabei, 2007 glaube ich, da hat der Wirtschaftsminister gesagt, wir wollen Internet auf jeder Hallig und auf jeder Berghütte haben. Das hat er gesagt, 2007 oder 2008. Und sie machen aber einfach nichts und da muss man einfach fast demonstrieren. Ja, ich habe auch mal vorgeschlagen, statt irgendwie 5 Milliarden zu verplempern an die Schulen, könnte ich einfach das Fernsehen beauftragen oder ihren Rundfunk. Sie machen von jeder Doppelstunde Gymnasium, also die ganzen 9 Jahre, das sind glaube ich so 10.000 Doppelstunden, machen sie ein Video wie Sendung mit der Maus. Also man kostet vielleicht 2.000 Euro die Minute, dann sind es 100.000, 120.000 pro Doppelstunde. Und wenn man das normal mal 8.000 nimmt oder 10.000, dann kommt raus, 1 Milliarde würde reichen, das ganze Wissen der Menschheit einfach mal in verständlicher Form für Eltern und Schüler aufzubereiten. Und dann braucht man im Grunde mal so nationale Anstrengungen, das einfach mal zu machen und nicht 100 Jahre zu diskutieren.
Weil eben sonst diese Corona-Digitalisierung vielleicht auch einfach wieder verpufft, meint der Digitalisierungsexperte Gunter Dück. Ich habe mit ihm gesprochen hier im Grünstreifen über das, was sich da gerade eben so digitalmäßig tut in Deutschland.
Deutschlandfunk Nova, Grünstreifen.